aber ich fand den Vorschlag vom Notarzt gar nicht so. Wir könnten sie auch einfach hinten ins NRF reinsetzen und mal selbst in die Klinik bringen. Ich hätte gern die Gesichter von den Leuten in der Klinik gesehen, wirklich. Das
und von den Kollegen an der Notaufnahme,
ja, die damit ja, Patienten ja.
Die Analgesie. Ja,
weil sie nur gewählt haben, weil das Wort anal drin vorkommt. Oh ja, liebe Fußballerinnen und Fußballer, also Theatralik ist auf jeden Fall euch angeboren. Oh, ihr werdet mich so hassen, glaube ich. Ich darf nicht mehr zu Hansa. Ich habe was Neues gefunden, womit man Praktikanten übrigens ärgern kann.
Schon wieder?
Ja, das ist uns gestern aufgefallen bei einem Einsatz. Und zwar hat unsere Praktikantin gefragt, wann muss man denn die Tinte vom C3 wechseln? Und da habe ich gesagt, hast du das nicht gemacht? Nicht, dass wir nachher nicht mehr drucken können. Wie ist denn der Füllstand? Wir haben ihr nachher verraten, dass es ein Thermodrucker ist. Da muss keine Tinte gewechselt werden. Aber macht das doch einfach mal. Versucht das doch mal euren Praktikantinnen und Praktikanten irgendwie aufzubürden, diese Aufgabe. Hol mal die Druckertinte vom C3 oder vom Lifepack oder von eurem Gerät, was drucken muss.
Also ich glaube, du wirst ein wirklich verdammt guter Praxisanleiter werden irgendwann. Jedoch glaube ich, dass deine Azubis ab und zu mal in die psychische Betreuung danach müssen.
Die glauben mir nachher gar nichts mehr.
Oder so. Ja. Die kommen dann zu mir.
Apropos Glauben, wir wollen euch heute ein bisschen wieder was erzählen, Medizinisches, also zum Lernen für Ersthelfende, aber auch für Rettungskräfte. Und zwar soll es heute um Frakturen gehen und das dürft ihr uns ruhig glauben, was wir da erzählen, aber mehr dazu gleich.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
Was war das für eine spannende letzte Folge, die wir da hatten?
Ich war super erstaunt. Also es gab ein paar Feedbacks schon vor allen Dingen bei uns lokal, so von den Kolleginnen und Kollegen. Ein, zwei haben mir auch geschrieben, dass sie die Folge toll fanden und vielen, vielen Dank fürs ganz viele Teilen. Einige haben reingeschrieben, spannende Folge, hört euch das ruhig an. Viele, viele Facts, die definitiv durch Deutschland gehen müssen. Auch der Andreas hat uns schon angerufen, hat einige Feedbacks bekommen, sowohl negativ als auch positiv. Einige können das scheinbar nicht mehr hören, was ich ja auch wieder als positiv werten würde, weil dann haben sie es ja schon oft genug auf jeden Fall gehört und sich mit dem Thema beschäftigt.
Ja, und was mich fasziniert hat, es gab Feedback von Nicht-Rettungsdiensten. Ja. Also die gar nicht, also nicht mal was mit Medizin zu tun haben, die sich dafür aber unfassbar interessiert haben und einfach sehr viel Zuspruch erhalten. Also vor allem Richtung Andreas und das fand ich mega.
Ja, auch ärztliche Kolleginnen und Kollegen haben schon Feedbacks gegeben, haben gesagt, klasse Sache, super. Einige haben geschrieben, warum drescht ihr immer auf die ärztlichen Leiter ein? Nicht auf alle, ne? Es gibt ja viele, die machen auch was und das haben wir auch gesagt. Aber man muss eben einige auch mal wirklich ein bisschen vorantreiben, ein bisschen aufmerksam machen auf gerade dieses Thema. Aber es ging uns vor allen Dingen darum, die Kolleginnen und Kollegen abzuholen, die da noch gar keine Ahnung haben und sich in so ein Korsett zwängen lassen aus Anleitungen und so weiter, die sie als Rahmen halten, über den sie nicht rüberspringen können. Aber wir werden auf jeden Fall noch mehr mit Andreas aufnehmen. Das war ja quasi so eine Art Teil 1, ein schneller Überblick über diesen Fall. Und da werden wir auch noch mal quatschen und wir werden uns auch noch mal seinen Rechtsanwalt ranholen. Ganz spannender Typ übrigens. Wir haben ihn schon kennenlernen dürfen, mit ihm reden dürfen. Der wird euch bestimmt auch gefallen. Aber heute soll es um Frakturen gehen. Und bevor wir loslegen, möchten wir uns erstmal bei denen bedanken, die bei Holy zum Beispiel schon mit eingekauft haben und damit auch unseren Podcast supporten. Und selbst Holy supportet ja auch uns, was schön ist, so dass wir natürlich für euch sowohl auf die Messen gehen können, für euch berichten können und auch viele andere Gäste besuchen werden in Deutschland. Also vielen, vielen Dank und wir werden natürlich weitermachen. Der Code RETTERVIEW, der ist immer noch geschalten. Ihr könnt also immer noch bei Holy bestellen. Mike, du hast jetzt letztens auch ein bisschen zugeschlagen, habe ich gesehen.
Ich habe ein bisschen zugeschlagen, weil man kann zu Hause einfach kein Wasser mehr ohne Geschmack trinken auf einmal. Und das ist denn so und das ist, schmeckt nach wie vor super. Und wie Christian sagte, das unterstützt uns, damit wir einfach den Podcast aufrechterhalten können, damit wir reisen können. Es stehen spannende Reisen an in nächster Zeit. Zum Beispiel nach Fulda zu Redmobil. Wir machen einen kleinen Ausflug nach Stuttgart.
Ja, Das wird auch ganz spannend, genauso wie nach Landshut. Wir werden uns einfach mal Andreas Gegend dort anschauen, schauen, wie der Rettungsdienst da funktioniert. Ja. Also es wird noch viel kommen, wir wollen gar nicht so viel anteasern, aber das ist alles möglich. Und jetzt kommt nochmal so ein kleines On Top von Holy obendrauf, denn die feiern nämlich dritten Geburtstag und haben dafür eine ganz neue Geschmacksrichtung rausgebracht, die ab jetzt erhältlich ist. Schaut einfach mal rein, den Link haben wir in die Shownotes gepackt. Schmeckt genial, nicht zu doll, aber probiert es einfach mal selbst aus. Es gibt viele, viele Rabatte. Das Starter-Set Deluxe ist zum Beispiel um 50% reduziert derzeit. Also einfach den Code RETTERVIEW eingeben, da bekommt ihr auch nochmal Rabatt. Und es gibt so einen coolen Shaker aus Gold, Silber und Bronze. Ja. Wer es braucht. Ne?
Aber total gut. Und für alle, die neu sind und wirklich das Starter-Set probieren möchten, was ich absolut empfehlen kann, mit RETTERVIEW 5 spart ihr zusätzlich zu diesem Rabatt auch nochmal 5 Euro.
Genau. Also sucht es euch aus, ihr habt die Wahl.
Genau.
Ne? Deswegen, also das auf jeden Fall dafür und danke für die viele Unterstützung schon dazu.
Richtig. Und für mich einfach das Highlight der Woche. Wir haben ein wenig recherchiert und redaktionelle Arbeit geleistet und auf einmal erkannten wir, wow, wir wären bei Pferd.de erwähnt.
Ja.
Und das hat mich komplett irritiert. Dann mussten wir mal gucken, was da so los ist. Pferd.de ist, also wie der Name sagt, einfach eine Seite wirklich, wo es um den Pferdesport geht, mit einem riesen Blog, mit einer deutlich großen Community. Und auf einmal werden wir dort erwähnt im Rahmen der Ersten Hilfe. Fand ich super spannend.
Ich hatte erstmal Schiss, auf den Link zu gehen. Pferd.de, da habe ich mir alles drunter vorgestellt. Und dann so, ach ja, es gibt ja auch noch Pferdesport.
Es gibt auch noch Pferde.
Ja. Oh ja, gut. Einstellen, wer Böses denkt. Egal. Wow. Aber schön, dass Sie mir immer erwähnt werden und vielen, vielen Dank dafür. Ich war übrigens auch schon auf einigen Rheinturnieren als Sanitäter damals immer unterwegs. Ja, und das waren auch immer echt krasse Unfälle. Unter anderem übrigens auch Frakturen. Ganz viele, wenn man vom Pferd fällt. Aber auch Schädel-Hirntraumata. Da ist auch schon der ein oder andere Hubschrauber mal gelandet, weil es dann auch um Wirbelsäulenverletzungen und Ähnliches geht. Also passt immer darauf auf. Tragt euren Helm beim Pferdereiten oder eben auch beim Pferdesport. Das ist immer super wichtig. Ja, und vielen Dank für die Erwähnung. Auch auf vielen, vielen anderen Seiten, wo wir immer mal wieder auftauchen sollten.
Und ich wollte bei meinem letzten Reitturnier irgendwie witzig sein. Also sorry an dieser Stelle für die Pferdefans. Gab es einen riesengroßen Grillbereich. Und ich bin dann dahin und habe einfach nur ganz trocken gefragt, Mensch, so Pferdecurrywurst. Wow. Ich habe selten so schnell so viel Sympathie verloren wie in diesem Moment.
Ja, genauso wie Follower, die jetzt auf jeden Fall auch verschwinden. Ja?
Nein, das wollte einfach
nur witzig sein. Komm, ich mache mit, Pferdebockwurst schmeckt auch einfach gut. Ist wirklich so. Sorry, da muss ich aber mal ehrlich sein.
Ja, ja. Nein, ich mag Pferde. Wirklich, also nicht geschmacklich, sondern wenn die vor mir stehen, ich sie streicheln kann und so. Das ist, ich finde Pferde ganz toll und ganz imponierend auch anzusehen.
Ich wusste gar nicht zum Beispiel auch, dass es noch zu Ponys noch Mini-Ponys gibt. Die Dinger sind ja schon klein, da gibt es die aber in noch kleiner. Ja, ich war mal bei so einer Mini-Pony-Show und musste da den ganzen Tag in meinem Rettungswagen sitzen und zugucken, wie die da so im Kreis laufen. Das war schon interessant. Vielleicht haben wir ja den ein oder anderen sportbegeisterten Pferde- oder Pony-Reiter oder Reiterin mit dabei. Schreibt uns mal, was macht man mit Mini-Ponys denn noch so, außer sie im Kreis laufen lassen und zeigen? Geht man da auch durch die Prärie raus oder ist es wirklich eher so für Kinder geeignet? Ja, gut, dass wir wieder so toll vom Thema abkommen. Ja. Ich habe so ein paar Sachen, die dich bestimmt interessieren. Ich habe mir so ein paar Facts rausgesucht, medizinische Dinge, die du wahrscheinlich noch gar nicht wusstest.
Ich bin gespannt.
Wusstest du zum Beispiel, dass man den Ellenbogen nicht mit der Zunge berühren kann?
Warte.
Oh, ihr müsstet das sehen. Oha.
Verdammt.
Es geht nicht.
Du hast recht.
Und ich möchte gerne wissen, wie viele von euch das gerade ausprobieren.
Es wird nicht funktionieren. Habe ich noch nie Gedanken gemacht.
Und bitte renkt euch die Schulter nicht aus. Um Gottes Willen. Was auch interessant ist, wenn du in Mexico City 10 Kniebeugen machst, dann darfst du kostenlos mit der Bahn fahren.
Wusste ich nicht.
Ich versuche das mal in Rostock.
Und ich wusste auch gar nicht, dass es dort eine Bahn gibt. Und vor allem, wenn ich so in Mexiko wäre,
das ist gemein,
denke ich eher so an Burritos und so und einmal den ganzen Tag nur essen.
Okay, ja.
Dann würde ich gar keine Kniebeuge mehr schaffen. Ja. Dann zahle ich gerne für die Bahn.
Aber was hat das mit Medizinischen zu tun? Das ist wirklich eine Gesundheitskampagne in Mexico City gewesen gegen Fettleibigkeit. Ja, einfach mal 10 Kniebeugen machen. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man da kostenlos Bahn fahren.
Wer kontrolliert
das? Das machst du tatsächlich dort, wo du Tickets kaufst. Die haben keinen Automaten. Die haben da wirklich noch so Ticketstände mit Verkäuferinnen und Verkäufern. Und da machst du 10 Kniebeugen und dann kriegst du ein Ticket.
Das ist ein faszinierendes Bild als Tourist, glaube ich, der es nicht weiß.
Wir haben ja Kolleginnen und Kollegen draußen auf dem anderen Kontinent, die uns zuhören mit dem Google Translator oder sowas. Wäre mal echt interessant, ob das wirklich so ist. Schreibt uns einfach mal gerne dazu. Und ich habe noch etwas, und zwar die Sesquipedalophobie. Das ist die Angst vor langen Wörtern.
Hätte ich auch bei dem Wort.
Ist so, oder? Das ist so lang, das würde ich niemals aussprechen. Ist aber auch schön, dann kannst du es niemandem erzählen, dass du es hast.
Wer jetzt auch in 5 Sekunden ungefähr wieder vergessen haben.
Das kenne ich, was kennen wir denn noch für lange Wörter? Tierkörperbeseitigungsanlage.
Wo wir wieder bei Pferden sind. Nein, Entschuldigung. Nein, weggehört. Ah,
ja, sorry. Das wäre so ein Wort. Was gibt's denn noch? Desoxyribonukleinsäure.
Ja.
Also DNS.
Ja, das liebe ich. Mochte ich damals im Bio sehr, das Thema.
Schreibt mal auf retterview.de in die Kommentare, was ihr noch für lange Wörter kennt, die es aber auch wirklich gibt. Würde mich mal interessieren. Das sind erstmal so 3 Facts, die ich mal so rausgesucht habe. Es folgen in den nächsten Folgen noch mehr Fakten. Wir haben da ganz schön viel zusammengesammelt.
Und bitte mit dieser musikalischen Untermalung.
Ja.
Ein weiteres Highlight. Es ist ein neues Format gestartet. Und zu sehen ist das in Sat.1 und auf Join.
Ja, genau, die neue Sendung Notruf. Eine Kindheitssendung für mich, denn ich habe da wirklich, ich habe es gesuchtet damals im Fernsehen, ja, so mit Hans Meiser. Und jetzt hat man eine beliebte Moderatorin wieder rausgeholt. Und jetzt hat man eine aus der Kiste rausgelassen. Was ist das gemeint? Und als neue Moderation hat man eine ganz beliebte Moderatorin, die wir wahrscheinlich oder viele von euch auch schon früher im Fernsehen gesehen haben, in die Sendung geholt, nämlich Bärbel Schäfer. Hat früher auch Talkshows gemacht und auch selbst einen Podcast übrigens mal mit moderiert, beziehungsweise da war mit drin. Und die moderiert diese ganze Sendung, kommt immer um 18 Uhr wochentags dann in Sat.1 und auf Join. Könnt ihr da also finden oder eben auf Join nochmal nachgucken. Und
das Highlight dahinter ist,
wir sind auch dabei.
Man wird unsere Gesichter sehen.
Genau.
Und dann auf einmal ganz seriös und ganz ernst.
Ist so, ne? Weil wir wirklich mal über ein, zwei Fälle von uns reden. Was das für Fälle sind und was da vorkommt, das müsst ihr schon selbst gucken. Da werden wir euch natürlich nicht spoilern, aber wir freuen uns auf jeden Fall auch auf Feedback von euch. Schreibt uns mal, wenn ihr uns da gesehen habt oder verlinkt uns und so, was ihr von den Fällen haltet und wie ihr das Ganze findet. Oder für diejenigen, die die Sendung auch schon gesehen haben, könnt ihr auch gerne mal reinschreiben oder auch drunter kommentieren, retterview.de, einfach in die Kommentare.
Christian, ich war die letzten 2 Wochen ja irgendwie nicht arbeitsfähig. Deswegen kann ich erschreckend wenig Einsatzstories erzählen. Ich kann erzählen, wie man eine Küche irgendwie sauber macht, einen Haushalt schmeißt und so weiter und so fort. Das sind meine Einsatzstories.
Ich habe mit deinen Kollegen geredet. Also du warst auch vor der Blinddarm-OP übrigens nicht so ganz arbeitsfähig manchmal. Ne? Also.
Ja, das höre ich öfter.
Ja, es erzählen viele, viele Leute irgendwas. Aber ja, ich habe wieder einiges erlebt. Ich habe vor allen Dingen NEF-Dienste jetzt gehabt, ganz viel. Und einige sagen ja auch immer, das ist super langweilig, weil man fährt da ja nur den Notarzt hin und her, was ich nicht so sehe, weil ich bin da auch immer relativ aktiv, kommt also auch auf den Kollegen an, der mitfährt. Ne? Man kann auch sehr tätig sein. Ich finde aber, man kriegt unglaublich viel Wissen nochmal bezüglich Medikamentengabe und Ähnliches mit. Ja, genau. Oder andere Maßnahmen. Kann da auch mit den Ärzten nochmal drüber sprechen. Erlebt vor allen Dingen ein, zwei Notfälle, weil der Notarzt kommt da jetzt nicht zu jedem Einsatz mit, wie zum Beispiel so ein Bruch eines Fingers oder Ähnliches. Ne? Da sollten ja normalerweise, wenn alles richtig läuft, der Notarzt dann zu Fällen kommen, wo der Notfallsanitäter nicht weiter weiß. Aber auch das wissen wir alle, ist nicht immer so. Ne? Da wird man teilweise auch zu Sachen gerufen, wo man denkt so, und was machen wir jetzt hier?
Na, gut aussehen.
Könnten das die Kolleginnen und Kollegen des RTWs nicht auch alleine machen? Das war auch immer so eine Frage, die wir hatten, gerne mal. Aber eine Sache, die uns mal passiert ist, ist, wir wurden als NEF zu einer Patientin gerufen, die Bluthochdruck hatte, ne, mit leichten AP-Beschwerden, also Angina Pectoris-Beschwerden. 97 Jahre alt, das hat man ihr nicht angesehen. Wirklich, die war frisch. Allein lebend, hatte einen Schalk im Nacken, ja, hat mit uns gescherzt dann auch noch trotz ihrer Beschwerden, ne, und hatte 4 Tage lang ihre Medikamente nicht genommen, ja, oder mitunter auch ASS, also ein Blutverdünner oder ein
Thrombozytenaggregationshemmer.
Genau, danke. So war das Wort. Und ja, dann haben wir ein EKG geschrieben. Wir haben angefangen, den Blutdruck zu senken mit gewissen Medikamenten und wir hatten alles fertig. Der Zugang war durch und irgendwann fiel uns mal auf so: Wo bleibt denn der RTW? Ich möchte sagen,
der
es ist so
eine
Viertel, halbe Stunde ungefähr saßen wir da, haben alles gemacht, haben gescherzt, haben über eine Tassensammlung mit ihr geredet und der Blutdruck war auch mittlerweile gesenkt. Nichtsdestotrotz wollten wir das Ganze im Krankenhaus weiter abklären lassen und der RTW kam einfach nicht. Und dann habe ich mal ganz ungeniert nachgefragt und was denn los sei und dann hat der Disponent gesagt, warte mal, ich schau mal nach. Oh. Ja,
das ist die beste Reaktion.
Da kommt noch keiner. Jetzt werden einige sagen, was ist das denn für eine Leitstelle? Nee, das kann man auch machen. Es gibt auch teilweise Einsätze, wo ein Notarzt als First Responder oder auch mal alleine hinfahren kann. Das gibt es. Wahrscheinlich hat man sich das auch hier so gedacht. Vielleicht ist es ja behebbar zu Hause. War es aber nicht. Und so mussten wir jetzt noch ein RTW nachbestellen. Aber ich fand den Vorschlag vom Notarzt gar nicht so. Wir könnten sie auch einfach hinten ins NRF reinsetzen und mal selbst in die Klinik bringen. Ich hätte gern die Gesichter von den Leuten in der Klinik gesehen, wirklich. Das
und von den spannend. Kollegen an der Notaufnahme,
ja, wenn jeder mit der Patientin aussteigt. Oder auch von der Leitstelle. Ja, wir haben die Patientin mit NEF in die Klinik gebracht. Da würde natürlich dem widersprechen, dass sie AP-Beschwerden hat. Also da lässt man Leute normalerweise nicht laufen und ein Notarzteinsatzfahrzeug hat halt kein Tragestuhl oder ähnliches mit dabei. Ne? Aber dann wäre es ja ein NRW, wenn wir das gemacht hätten.
Und weil so ein Kommentar gerade erst kam, Angina pectoris. Mhm. Erklär es kurz.
Angina pectoris ist von den Symptomen her erstmal eines Herzinfarktes gleichzusetzen, also nur symptomatisch. Das heißt, die haben Brustbeschwerden, Brustenge, ne, als wenn so ein Stein auf einem drauf liegt. Ist aber jetzt nicht wie beim Herzinfarkt ein Verschluss von Gefäßen, sondern eine Verengung oder vielleicht schon ein teilweise Verschluss, also quasi so auch ein bisschen der Vorbote. Es gibt aber auch die chronische Angina pectoris, in der diese Patienten das immer wieder haben. Dafür kriegen die gerne auch mal so ein Spray nach Hause, nennt sich so umgangssprachlich Nitro-Spray, ne? Glycerol-Trinitrat.
Mein Erzfeind.
Ja. Dein Erzfeind?
Wieso? Ja. Ich mag es nicht. Ich mag es auch nicht geben, vor allem nicht präklinisch, weil ich einfach schlechte Erfahrungen damit gemacht habe.
Oh, okay, ja. Das kann ja immer passieren mit jedem Medikament, aber wenn man da schlechte Erfahrungen hat, finde ich gut, dass man aber Erfahrungswerte mit reinbringt.
Ja, also nicht nur einmal vor allem. Ne?
Ja.
Und egal.
Meine schlechten Erfahrungen waren nur mit einer Patientin, die sich 6 Hübe einfach gegeben hat.
Ja, die hat noch mit dir geredet?
Die hat so teilweise noch mit mir geredet, aber nachher konnte sie nicht mehr so stehen oder sitzen, weil der Blutdruck. Also gerade dieses Nitrospray, das senkt den Blutdruck teils so massiv, wenn man vor allen Dingen so viele Hübe nimmt. Und das ist auch dieses Spray übrigens, wo ihr oft schon mal gehört habt in unserem Podcast und woanders, ne? Wenn es ihnen schlecht gehen sollte, nehmen sie einen Hub und dann kippen die Patienten um. Gab es mal so eine Dame, die hat ihrem Mann immer wieder Nitro gegeben. Und immer wenn er wieder aufgewacht ist und gesagt hat, mir ist schwindelig, hat sie ihm immer wieder einen Hub gegeben. Und dann ist er immer wieder synkopiert, also immer wieder ohnmächtig geworden, weil sie immer wieder den Blutdruck gesenkt hat. Mach das bitte nicht nach. Das Spray sollte man wirklich nur bei solchen Beschwerden nehmen. Ja, und früher war Blutdrucksenkung noch eine Nebenwirkung von diesem Medikament. Mittlerweile ist es eine Indikation.
Ja.
Krass, ne? Also wie sich das manchmal wandeln kann.
Ich muss auch gerade so, ja, genau. Was mich daran stört, ist einfach, dass viele das zu Hause haben und auf dem Medikamentenplan einfach so ganz subtil steht, bei Bedarf.
Bei Bedarf, ja.
Und viele Patienten sagen mir, und keine Hetze jetzt gegen Hausärzte, aber viele Patienten sagen mir, naja, der Arzt sagt, wenn es mir schlecht geht, soll ich das nehmen. Hm. Ja, schade. Und das ist eigentlich oft der Grund, warum wir überhaupt erstmal kommen, weil die Ursache des Schlechtgehens jetzt nicht am hohen Blutdruck zwingend lag, sondern andere Gründe hatte, oft auch niedriger Blutdruck, und die das dann einfach munter nehmen.
Ich kann diese Aussage von Hausärzten manchmal verstehen. Man möchte ja die Patienten nicht beunruhigen mit komplizierten Verfahrensweisen, wie dieses Spray oder wann dieses Spray anzuwenden ist. Aber liebe Hausärztinnen und Hausärzte, bitte versucht doch denen zu erklären, Mensch, also wenn Sie ein Blutdruckmessgerät zu Hause haben, prüfen Sie bitte, ob der Blutdruck einen gewissen Wert hat. Ja. Ne, dass möglicherweise die Ursache sein kann und dass Sie dann erst dieses Spray nehmen und bitte auch nur dann 1 bis maximal 2 Hübe. Ja, das sind immer so die Sachen. Da gibt es Patienten, die denken, oh, ich habe nicht gesprüht, dann mache ich halt noch 4-mal. Ne?
Ja.
Oder 6-mal, so wie bei mir.
Ja, und ganz wichtig ist auch die Aufklärung, dass man im Vorfeld keine potenzsteigernden Mittel unbedingt genommen haben sollte.
Das
kann richtig ins Auge gehen. Und das ist gar nicht mal jetzt irgendwie, oh mein Gott, wir machen uns über Viagra zum Beispiel lustig. Das ist einfach eine Sache, die in der Gesellschaft, glaube ich, komplett etabliert ist und keinem mehr peinlich sein muss.
Ja.
Aber das kann genau echt das richtig verstärken, die Wirkung des Nitro-Sprays, und kann wirklich böse Konsequenzen haben.
Ich hatte letztens einen Patienten, der habe ich auch gefragt, bevor der Nitro gab, ob er das hat. Und der war das ganz selbstverständlich gesagt. Und hat gesagt, ja, klar, nehme ich. Ich so, gut, dann müssen wir von Nitro absehen.
Ja, jetzt. Genau. Und das ist immer ehrlich sein zum Rettungsdienst. Die wollen eigentlich nur euer Bestes.
Genau. eigentlich ist auch so ein Wort, wir wollen nur euer Bestes. Aber du hattest auch mal eine Begegnung mit einem tierischen Freund und das war kein Pferd in einem Einsatz, habe ich mal gehört.
Ja, das ist passend zum Thema. Ja, nee, das war kein Pferd. Das war eine Kuh.
Okay, was hat die gemacht?
Die Kuh ist an diesem Morgen verstorben.
Okay, schade.
Schade, ja, aber gehört einfach dazu. Und die Kuh sollte abtransportiert werden. Jetzt mit dem Radlader, weil so eine Kuh wiegt auch mal locker flockig 6, 7, 800 Kilo. Und dann sollte die aufgeladen werden auf den Radlader und ist dort blöderweise vorne von der Schaufel runtergefallen. Oh, Scheiße. Und noch ungünstiger war es, dass dort eben ein Kollege oder ein Mitarbeiter des Betriebes stand und die Kuh akkurat auf sein Bein gefallen ist. Und jetzt kann man sich das so vorstellen, ein ausgestrecktes Bein, dort fallen 800 Kilo rauf und das ist im Endeffekt wirklich und nicht unter- oder übertrieben zu vergleichen mit, ich breche ein Streichholz durch.
Ja.
Weil genauso ist es und genauso ist es dennoch passiert. Und der hatte wirklich eine ausgeprägte Unterschenkelfraktur. Beide Knochen waren komplett verschoben, sodass man das auch gesehen hat. Und wir kamen dann gar nicht erst so richtig ran. Der hat geschrien vor Schmerzen. Das verstehe ich auch. Und
nein, echt? Schön, dass du das verstehst,
Mike. Ja, und das war dann der Moment, wir wurden ohne Notarzt dahin alarmiert. Und dachte ich so, jetzt kommt meine Stunde. Nein, natürlich nicht. Habe ich Erfahrung mit der Analgesie. Ne? Deswegen habe ich trotzdem einen Notarzt angerufen, einfach um das ganz kurz zu besprechen, weil wir eben nur eine Form der Analgesie auf dem Rettungswagen haben bei uns. Und für mich war einfach der Grund, ich will ihn untersuchen. Ich will vor allem untersuchen, ob dort unterhalb der Fraktur die DMS, also die Durchblutung, die Motorik, die Sensorik noch intakt ist. Mhm. Und deswegen habe ich ihm Schmerzmittel gegeben. Sie haben auch super gewirkt. Und konnte dann untersuchen. Und das Röntgenbild war total beeindruckend. Also da war einmal im Unterschenkel alles gebrochen, was man brechen kann. Mhm. Und dann ging es in die Notaufnahme.
Ja.
Und weitere Folge, ich erkundige mich ja gerne nach einigen Patienten. Er war zum Beispiel auch einer, wurde dann operiert mit Schrauben und Nägeln. Nee, Nägel gar nicht. Es waren Schrauben und es war auch ein Fixateur. Das wäre jetzt, glaube ich, zu weit reichend. Das schreiben wir mal rein, was das ist. Sodass die Knochen wirklich von außen fixiert werden in einer Stellung und die dann wieder zusammenwachsen können.
Apropos Fixateur, ich packe euch da wirklich mal ein Bild rein. Das habt ihr bei mir in der Story schon gesehen, wo ein Fixateur gemacht wurde und die Patientin trotzdem noch einen Bruch erlitten hat. Das war ja bei mir so der Fall. Ja. Die hatte schon ein Knietap, also ein künstliches Knie unten und am Oberschenkel im proximal, also ganz oben am Oberschenkel, eben so mehrere Schrauben schon im Bein. Und da gab es quasi nur noch so eine ganz kleine Gap, so eine ganz kleine Lücke, wo eben noch nichts aus Metall war. Und genau da ist der Knochen natürlich nochmal gebrochen. Es tat mir so leid für sie. Ich habe dieses Röntgenbild gesehen, dachte so, Mensch, du hast schon alles an Unterstützung wahrscheinlich, aber war der Knochen rundherum jetzt so gut fixiert und so fest. Und diese eine kleine Stelle, ne, und sie hatte auch noch Osteoporose, also auch eine Knochenkrankheit, in der die Knochenstruktur nicht mehr so stabil ist, war dann natürlich der Bruch und es gab auch noch einen Spiralbruch. Ne? Also,
wie viel Pech will man haben? Ja.
Ja, sie auf jeden Fall. Ne? Aber sie und ihre Tochter haben sich echt herzlich bedankt nachher, weil wir sie versucht haben, wirklich mitzunehmen und ihr beizustehen bei den Schmerzen. Ne? Wir konnten die Schmerzen ein bisschen beheben. Das ging ganz gut mit Ketamin Dormicum. Sie hat auch nachher nichts mehr gewusst, was wir mit ihr gemacht haben. Das ist das Schöne an Keta. Ja, aber davor eben sagte sie auch, oh Mann, wie viel Pech kann ich einfach nur haben. Ne? Na, als ich ihr das dann am Röntgenbild gesehen habe und gesagt habe, das ist gebrochen, dachte sie so, oh nein, nicht schon wieder. Ja. Ich habe dann auch gewusst, warum sie sagte, nicht schon wieder, weil vorher konnte sie mir das nämlich nicht sagen, was sie hatte. Ja,
ja und dann hatten wir also auch vor meiner Erkrankung quasi, gar nicht lange her, ein junges Mädel, irgendwie 10, 11 Jahre. Und das war so ein Klassiker, die hat Fußball gespielt und hat sich dann blöd vertreten. Und wenn man sich das vorstellen mag, der Fuß bleibt stehen, der Körper dreht sich komplett weiter und die meiste Kraft geht primär ins Knie, irgendwann in die Hüfte, aber da war das Knie das Problem. So, dass dann ihre Kniescheibe herausgesprungen ist. Und das macht höllische Schmerzen. Mhm. Dann kamen wir ins Spiel, waren auch direkt mit Notarzt alarmiert und kamen wir da an auf diesem kleinen Bolzplatz, musste ich ein bisschen an meine Jugend und Kindheit denken, weil da war ich nämlich auf diesem Bolzplatz sehr oft. Und dann lag sie da und man hat das wirklich gleich gesehen, dass die Kniescheibe nach außen hin rausgesprungen ist. Ja, das Problem war aber, wir konnten die Kleine gar nicht bewegen. Also die hat wirklich massive Schmerzen gehabt, sodass der Notarzt wirklich sportlich die Analgesie vorangetrieben hat und die Kleine ein bisschen geschlafen hat und wir dann wirklich in einem kurzen Zug beziehungsweise in einmal Ausstrecken des Beines diese Kniescheibe reponieren konnte, dass sie wieder reingesprungen ist. Ganz wichtig, bitte nicht selber ausprobieren, vor allem wenn man damit keine Erfahrung hat. Muss schon ein bisschen geübt sein, vor allem dieser Bewegungsablauf, der gegenseitige Bewegungsablauf und vor allem auch bitte nicht ohne eine vernünftige Analgesie durchführen.
Ja, Patella-Looks, da blitzen bei mir immer die Augen so ein bisschen, weil ich finde diese Reponierung immer so spannend und sie ist für den Geübten, der das schon mehrfach gemacht hat, ich würde mal sagen ich und viele andere, weil habe glaube ich schon mindestens 10 jetzt gehabt und durfte einigen beistehen und mit dabei sein und hatte auch eine nette Dame, ich glaube aus dem südlichen Bereich Deutschlands, die bei uns zu Besuch waren und letzter Abend, sie wollten schön essen gehen und kurz bevor sie ins Restaurant konnten, ist sie so ein bisschen gestolpert und auf ihr Knie gefallen. Ne, auf Kopfsteinpflaster auch noch. Und ja, es sah aus wie eine Patella-Lux erstmal. Es war auch eine Patella-Lux, aber die war noch ein bisschen spannender. Erstmal, sie hat nichts großartig an Schmerz empfunden. Das ging, war moderat bei ihr. Und ich dachte mir so, yeah, jetzt können wir gleich wieder reponieren. Und sie sagte auch, ich will nicht mit in die Klinik, aber könnten Sie da wieder was machen, dass das, ich will noch was essen und ich habe Hunger. Und ich so, ah, schwierig, ne? Also ich muss das ja nachher alles. Aber ich guck's mir erstmal an, hab gesehen, tatsächlich, die Patella war, also die Kniescheibe war nach unten gerutscht. Hab dann versucht, gut, Schmerzmittel und so weiter. Nee, brauche ich nicht, ich habe keine Schmerzen. Ich so, ja, aber gleich wird's wehtun. Nee, probieren Sie mal. Und tatsächlich, sie hatte kaum Schmerzen. Sie hat das echt ausgehalten. Ne? Und es war spannend, weil draußen saßen auch Gäste, die einfach zugeguckt haben, während sie ihre Spaghetti gedreht haben. Ja, und was ich da eben so mache. Mein Kollege hat schon eine Trage geholt. Ich dachte, wir machen das lieber mal im Rettungswagen. War auch ein bisschen kalt. Wie gesagt, sie meinte, machen Sie jetzt. Okay, ist so gut. Wenn Sie das meinen, dann machen wir das so. Ob das Bein eben nach oben, ne, in gestreckte Position, dachte so geil. Und tatsächlich ist dann auch die Patella nach oben gerutscht wieder. Da war aber noch ein Knochen. Das heißt, ja, die Patella war frakturiert, die Patella war kaputt. Das heißt, ich hatte zwei Patella, zwei Kniescheiben quasi und tastete das eben so ab. Ich so, hä? Aber die habe ich doch gerade nach oben geschoben. Okay, ja, dann tut es mir leid, aber die ist wirklich kaputt. Wir müssen ins Krankenhaus.
Ja.
Ja.
Hast du noch aufgegessen?
Sie hat noch nicht bestellt gehabt, aber ja, ach, es war so schade, ne? Und alle ja, haben sich da so gekümmert. Wir sind dann auch scherzensweise, also sie hat auch wirklich auch wieder so einen Schalk im Nacken gehabt, mit uns in RTW, wir sind in die Klinik gefahren. Naja, da war der Abend verdorben für sie, aber wir hatten auf jeden Fall viel Spaß und die Tochter und sie selbst hatten uns dann auch einen ganz netten Brief an die ärztliche Leitung geschrieben, mit, dass es ihnen sehr gefallen hat hier in Rostock, außer ihre Fraktur, aber dass die Betreuung toll war und wir ja alles versucht haben, um ihr den Abend noch wieder zu verschönern. Es leider nicht geklappt hat, aber sie begeistert waren, mit welchem Enthusiasmus man hier im Rettungsdienst arbeitet. Wow, okay. Das fand ich einen schönen Satz, der blieb mir auch im Gedächtnis. Ja,
also was mich gerade viel mehr stört, ihr wisst ja, wir haben ja immer so unsere Notizen, ne, dass wir ein bisschen schauen, dass wir immer da bleiben. Und statt Patella-Fraktur hat Christian Paella-Fraktur.
Paella-Fraktur.
Und apropos Hunger, ich habe tierisch noch mehr mit der Weile.
Ich auch.
Und er erzählt dir gerade vom Essen. Und ich so, oh, geil, jetzt so eine Paella. Lass uns mal nach Spanien.
Weißt du, was der Vorteil ist an unserem NEF-Standort, an beiden NEF-Standorten?
Ihr habt eine Kantine in der Nähe.
Wir haben eine Kantine in der Nähe. Einmal in der Klinik und einmal bei der Feuerwehr. Na, und die Berufsfeuerwehr, die kann ja kochen. Und die kochen auch immer viel und deftig. Und das macht Spaß.
Und apropos Essen. Wir verabschieden uns gleich in die Pause.
Mhm.
Und dann könnt ihr was essen. Wir schnabulieren auch eine Kleinigkeit. Aber es gibt noch eine kleine Aufgabe für euch. Und bitte ohne googeln, nämlich passend zum Thema, könnt ihr euch doch einfach mal überlegen, wie viele Knochen hat eigentlich so der Mensch? Der erwachsene Mensch, der ausgewachsene Mensch, wie viele Knochen hat er ungefähr? Vergleicht das Ganze doch einfach mal so gedanklich mit einem Baby. Da gibt es Unterschiede.
Oh,
und
ja,
zwar erhebliche. Na, hat das Baby mehr Knochen oder vielleicht weniger Knochen? Sagt es einfach, überlegt mal, die Auflösung kommt nach der Pause.
Und wehe, ihr googelt, ich sehe das.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ich mal gegessen in Barcelona, war geil.
Paella?
Ja.
Ja.
War richtig gut.
Paella. würde der Deutsche sagen, weil es ja Doppel-L geschrieben wird. Und das Doppel-L ist immer ihr.
Man muss sich daran gewöhnen, dass dieses herbe Tomatige im Reis auf Fisch trifft.
Wunderbar, damit haben wir schon mal geklärt, was Paella ist. Ein spanisches Gericht, übrigens auch Nationalgericht in Valencia und Katalonien und so. Mit Reis, und da wird dann alles mit reingemacht, so Rosmarinzweige oder auch mal so Meeresfrüchte oder
genau, Hähnchen. Genau, dieses Meeresfrüchtige, das bringt einen durcheinander.
Ja.
Aber es ist mega.
Aber der Deutsche wird einfach sagen, eine Reispfanne.
Ja, aber halt auch nicht typisch.
Ne? Nee, ist auch nicht typisch.
Aber hat
einen tollen Geschmack. Ja, ja. Und damit sind wir wieder zurück im Podcast. Ja, wir haben aufgenommen. Mike wusste das gar nicht, aber das war die Antwort für diejenigen, die sich gefragt haben, was ist Paella? Überhaupt keine Sorge. Ihr müsst bei uns nicht googeln. Ja, ist übrigens bei mir im Erste-Hilfe-Kurs auch so. Ne? Ich sage immer, Leute, ihr könnt gerne mal was mitschreiben, aber schreibt bitte die Folien nicht ab. Ihr sollt das in eurem Kopf behalten, weil draußen, da lernt ihr ja auch nicht oder da guckt ihr auch nicht in ein Heft rein und sagt dann, oh ja, da muss ich erstmal nachgucken, was ich jetzt mache.
Ne? Nicht?
Nee, ich mach das nicht. So, Mike, jetzt hau mal raus, was ist denn die Auflösung? Wie viele Knochen hat ein Erwachsener? Ungefähr.
Das sind ganz schön viele. Es sind sogar über 200. Also man sagt so ungefähr 206. Können mal mehr, mal weniger sein. Ist vor allem auch so ein bisschen geschlechterabhängig. Gerade in der Aufteilung, einige Knochen verwachsen im Laufe der Evolution, oder sind verwachsen im Laufe der Evolution. Bei einigen sind es halt noch zwei einzelne Knochen. Ja. Ja. Viel spannender finde ich das bei Babys.
Ja.
Denn Babys haben über 300 Knochen.
Wo lassen die denn im Laufe der Zeit?
Das frage ich mich auch.
Stoßen die ab, oder?
Ist einfach so, wenn man sich mal so überlegt, so ein Baby da aus dem Geburtskanal raus, muss ja sehr flexibel sein, sage ich jetzt mal so.
Ja.
Die haben noch einen ganz anderen Knochenaufbau. Da ist ganz, ganz viel mit Knorpeln durchschichtet, sodass es sich alles so ein bisschen aufteilt. Ein bisschen biegsamer, will ich das mal salopp formulieren. Aber auch das verwächst sich in der Zeit.
Ja, genau. Also zum Beispiel die Schädelknochen sind da so ein gutes Beispiel. Die sind ja noch gar nicht zusammengewachsen.
Richtig.
Die kriegen ja ihre ganze knöcherne Verbindungsstruktur nachher dann auch erst.
Ja.
Die knöcherne Verbindung zwischen diesen Schädeln. Und dann zählt es, glaube ich, als ein Knochen. Ne?
Richtig.
Also auch die Außenschädel.
Finde ich auch total spannend, dass bei Babys ganz oft, wenn die unbedingt einen intravenösen Zugang haben müssen, das Ding am Kopf gelegt wird. Und also das erste Mal dachte ich, okay.
Da graut es einem auch vor. Ja. Ich muss dem Kind jetzt was in den Kopf stecken und sowas.
Genau, aber die Fontanelle, so nennt sich diese Fuge da quasi, die einfach noch nicht zusammengewachsen ist und da laufen Gefäße lang, die wirklich gut punktierbar sind, wenn man geübt ist. Also das würde in der Notfallrettung in der Regel nicht passieren.
Ja, wenn ihr also gerade Onkel geworden seid oder Tante oder ne, Bruder oder Schwester und habt dann so einen Säugling auf den Arm, dann seid mal ein bisschen medizinisch und greift mal wirklich so ein bisschen hinten an den Schädel, so an die Schädelbasis, Schädelbasis nicht, sondern hinten an den Kopf, da wo eine weiche Stelle ist, da merkt ihr sogar einen Puls.
Die ist auch weiter vorne.
Sonst, vorne gibt es auch noch eine zweite kleine, aber die wächst recht schnell zusammen wieder, ne? Je nachdem, wann ihr das Kind mal im Arm halten dürft oder zumindest mal berühren dürft, kann man das durchaus mal machen. Falls euch eure Eltern fragen, was ihr da gerade macht, sagt ihr einfach, ich habe bei Retterview gehört, da merkt man einen Puls und es stimmt.
Ich habe gerade ganz skurrile Bilder im Kopf. Egal.
Ich habe das auch gemacht bei meinem Neffen und bei meiner Nichte. Ich fand das super spannend, immer wieder, ja. Und es ist wirklich so. Aber Kinder haben mehr Knochen, die verwachsen nachher miteinander. Und warum man immer sagt, dass Erwachsene so circa so viele Knochen haben. Es gibt eben, ja, zum Beispiel, wenn ich ans Steißbein denke oder an den Steiß.
Genau.
Ne, da gibt es ja Knochen, die sind zusammengewachsen, manche sind einzeln. Und das kommt auf den Menschen an, wie viele da immer so zusammengewachsen sind. Na, deswegen immer so eine circa Angaben. Aber jetzt wisst ihr mal, wie viele Knochen man hat. Und es gibt Leute, die müssen die alle auswendig können.
Ja. Und apropos Steiß, fand ich auch spannend, dieses Überbein quasi am Steiß unten, das soll ja laut, zumindest laut Berichten, die Überreste eines Schwanzes sein.
Ja. Ja.
Den unsere Vorfahren, weit Vorfahren, irgendwie mal gehabt haben.
Stell mir komisch vor, aber irgendwie in der ganzen Evolutionslehre, die wir so im Bio-Unterricht hatten, habe ich noch keinen Menschen, Neandertaler oder Urmenschen gesehen, der irgendwie hinten noch raus einen Schwanz hat wachsen lassen. Aber es ist ja Säugetiere und da gibt es ja auch Säuger, die haben sowas eventuell auch. Ne? Deswegen spannend. Man nennt das übrigens dann rudimentäre Organe oder rudimentäre Strukturen, wie auch zum Beispiel der Wurmfortsatz. Das ist auch rudimentär. Keine
den
großartige Bedeutung.
Übrigens.
Den hast du nicht mehr, ne?
Ja.
Hat keine großartige Bedeutung mehr für unsere heutige Evolutionsstufe oder unsere heutige Entwicklung.
Ne?
Und Rudimentär, ihr lernt heute was hier, also meine Güte.
Also zurück zum Thema.
Ja,
so,
wir sind
bei
Frakturen.
Genau, und wenn ich jetzt in der Schule wäre, als Dozent bei euch in der Klasse, wäre meine erste Frage, was ist eigentlich eine Fraktur?
Oha, ja.
Und das ist, glaube ich, relativ einfach zu beantworten. Christian, was ist eine Fraktur?
Ich finde, es ist entweder der Anriss oder der Bruch von Knochenstruktur eines Knochens. Ja? Also durch Gewalteinflüsse durch Gewalteinflüsse ist es meistens eigentlich so. Warum sollte Knochen einfach mal so brechen? Außer vielleicht durch chronische Erkrankungen.
Richtig. Ja? Ja, pathologische Frakturen ist jetzt ganz weit hinten im Thema, aber gibt es, ja, genau. Ganz einfache Antwort wäre so ein Punkt in der Arbeit. Also viel mehr kann man da nicht geben, leider. Tut mir leid.
Okay, ein Punkt gewinnt. Ja. Ja, ist aber so. Das Problem, was ich immer habe, ist, den Leuten sicher zu sagen, ob es jetzt wirklich eine Fraktur ist oder nicht. Ja, es gibt ja Zeichen, die sagen, ja, das ist definitiv eine Knochenfraktur, und eben auch unsichere Zeichen. Und ihr kennt das, wenn ihr euch irgendwo mal das Knie aufgehauen habt oder irgendwie den Fuß verdreht habt und so, dann schwillt das ja gerne mal an. Dann wird das eventuell auch mal blau, ja, oder pulsiert oder pochert. Aber das sind alles so unsichere Zeichen. Also da kann man nicht sagen, hey Freunde, das ist eine Fraktur. Ja. Allerdings der Rettungsdienst, der muss ja immer vom Schlimmsten ausgehen. Ja, und der muss dann immer sagen, wir malen jetzt den Teufel an die Wand und sagen, das könnte eine Fraktur sein.
Richtig. Ja. Also für uns ist es ja auch immer sehr spannend, den genauen Unfallhergang zu erfahren. Das ist, wenn man umknickt, ist es in der Regel, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber in der Regel ist es nicht gebrochen. Da hat man entweder eine Verrenkung oder eine Prellung, das kann alles sein. Und das sind aber auch so diese unsicheren Frakturzeichen, so werden sie genannt. Da entstehen Schwellungen, was du alles gerade gesagt hast, Hämatome, also blaue Flecke und Schmerzen. Ja. Und es gibt aber auch sichere Frakturzeichen, dass man auch als Außenstehender definitiv sagen kann, jupp, das ist gebrochen.
So, mich haben einige gefragt, was ist denn eine Prellung, was passiert denn da, warum wird das blau, warum schwillt das? Vor allem bei einer Prellung ist es ja meistens so, dass Knochen oder ähnliches eben zusammenstoßen, gerade an den Gelenken ist es ja gerne mal so. Und hierbei dann schon ein paar Gefäße platzen, denn unsere Knochen sind ja auch umwoben mit Blutgefäßen, die dann eben platzen können. Das blutet dann auch ein, je nachdem, ob ihr eben einen Blutverdünner oder ähnliches eben nehmt, kann das eben auch mal mehr schwellen. Deswegen ist es ja auch wichtig, zum Beispiel schon mal vorgegriffen, das Ganze schnellstmöglich zu kühlen, ne? Dann wird die Blutung aufhören, aber dazu kommen wir gleich noch. Und das ist eben so eine Prellung beispielsweise, eine Zerrung, Luxation, ne? Also eine Verdrehung, Verrenkung, die ist dann eben nicht das Zusammenstoßen, sondern eher das Auseinanderziehen oder das abnormale Bewegen eines Gelenkes kurzzeitig. Und auch dadurch können eben auch dadurch können natürlich Blutgefäße reißen oder eben auch andere wie Sehnen, Bänder oder ähnliches anreißen und bluten. Und dann kommt es eben auch zu so einer Schwellung. Aber ihr seht schon, kann, ne? Alles unsichere Zeichen. Kommen wir mal zu den sicheren.
Ja, eines meiner absoluten Lieblingswörter in der Notfallmedizin ist die Krepitation. Ich liebe dieses Wort. Und das ist einfach nichts anderes als hörbares Knochenreiben. Da denkt man, okay, wie soll das funktionieren? Na, wenn der Knochen wirklich gebrochen ist und man in der Untersuchung entweder eine Bewegung durchführt oder sonst was, hört man richtig, wie die Knochen aneinander reiben. Ist genau.
Ungefähr so. Ich hoffe, euch gehen gerade die Nackenhaare hoch.
Christian hat sich gerade einen Finger gebrochen, weil er es kann.
Nein, hab ich nicht.
Und ist ein deutliches Zeichen, dass eben dieser Knochen oder diese Knochen gebrochen sind. Tut übrigens auch unfassbar weh bei dieses Knochenreiben.
Deswegen auch bitte nicht irgendwie versuchen. Also wir reden jetzt hier mal über alles, was wir im Rettungsdienst und so weiter auch machen. Also für Ersthelfer, da kommen wir gleich zu, was dürfen und sollten Ersthelfer auch nur machen. Ne? Mhm. Eine andere Sache wäre zum Beispiel eine eindeutige Fehlstellung. Ja? Also quasi so ein zusätzliches Gelenk. Also ihr müsst euch das vorstellen, ihr fallt beim Inlineskaten mit eurem Unterarm irgendwie auf so eine Kante und auf einmal hat euer Unterarm plötzlich drei Gelenke. Ne? Und nicht nur das Handgelenk und die Ellenbeuge oder den Ellenbogen, dann kann man auch von einer Fraktur reden.
Ja.
Ne? Aber wieder nicht an den Gelenken, denn wenn da zum Beispiel was fehlgestellt ist, dann kann das ja auch eine Ausrenkung sein.
Genau.
Muss nicht immer eine Fraktur sein. Ne?
So ein weiteres sicheres Zeichen, da gehen wir jetzt schon mal so ein bisschen weiter in Leute, die kein Blut sehen können. Sichtbare Knochenfragmente, also auch durch Spießung genannt, also mit anderen Worten eine offene Fraktur, entsteht wirklich durch einen massiven Gewalteinfluss von außen, sodass dann wirklich der Knochen so absplittert, dass er durch die Hautschichten bis nach außen dringt.
Ja.
Und da muss man vor allem sehr vorsichtig sein, dass man das bitte nicht einfach anfasst, weil diese Knochenenden können verdammt scharf sein.
Oh ja.
Und ich habe auch schon einen Kollegen erlebt, der sich daran geschnitten hat.
Warum hat er es denn angefasst?
Weil ich aber auch, zu meiner Schande muss ich das gestehen, wir nicht sofort erkannt haben, dass das ein Knochen ist.
Ah, okay. Ja, klar, weil der ist nicht immer so weiß, wie manchmal richtig in realistischer Notfalldarstellung dargestellt, sondern die sind
ich hatte,
ja blutig.
Ich hatte einfach Glück, dass ich nicht der Erste war, der am Patienten war, sondern der Kollege geguckt hat, was das sein könnte und dann, sag mal, das ist dein Blut oder? Ja, verdammt. Okay, ja.
Und eine andere Sache ist halt auch die abnorme Beweglichkeit, ne? Also wenn ich jetzt schon dieses dritte Gelenk habe oder bewegt sich das auch noch ganz komisch oder ist eben schon so verdreht, dann kann man durchaus oder sollte man auf jeden Fall davon ausgehen, dass da eine Fraktur vorhanden ist. Ne? Also das kommt mit dazu. Ihr kennt das bei Harry Potter, weiß ich nicht, dieses, wo...
Im zweiten Teil, wo Gilderoy Lockhart seinen Zauber an Harry macht, nachdem er sich den Arm eigentlich schon gebrochen hat. Und zack, hatte er gar keine Knochen mehr.
Genau. Mhm. So ungefähr, wer Harry Potter gesehen hat, kann sich das dann eben vorstellen. Ja, das ist auch immer, möchte man nicht machen und sollte man auch nicht. Und da kommen wir auch schon dazu, was sollte man jetzt tun, wenn man auf so eine Fraktur oder eine mögliche Fraktur, aber auch Gelenkverletzungen, Knochenverletzungen trifft. Für die Ersthelfer erstmal so als Laie Ruhe bewahren. Nein, das ist immer das schöne erste Wort. Ja.
Ruhe, aber Ruhe bewahren ist ja trotzdem gut, weil Leute, die Notfälle einfach nicht kennen und die vor allem so eine Fraktur so noch nicht gesehen haben, das sieht manchmal schon sehr skurril, ich will nicht sagen eklig, aber halt einfach unangenehm aus. Und deswegen ist Ruhe bewahren total gut.
Andere wiederum, die auch Sport betreiben, das vielleicht sogar professionell machen, die kommen damit natürlich auch in Berührung und sind da auch trainiert drin. Auch vor allen Dingen, ich glaube, einen Trainerschein musst du damit dich damit auch ein bisschen mehr beschäftigen beispielsweise. Wichtig ist auf jeden Fall, bitte fang nicht an mit irgendwelchen Kochlöffeln, Stöckern oder ähnliches irgendwas zu schienen oder zu bandagieren, sondern stell das Ganze einfach nur ruhig. Ne? Ihr könnt da Kissen nehmen, ihr könnt da Decken, Jacken, was auch immer nehmen, um es denjenigen so angenehm wie möglich zu machen. Aber versucht das Ding bitte wirklich nicht irgendwie zu bewegen. Es gab so viele, damals hieß es ja noch Schiene in der ersten Hilfe, so viele, die haben nicht die Schiene dem Bruch angepasst, sondern den Bruch der Schiene. Das ist maximal schmerzhaft, kann dazu führen, dass ihr noch mehr kaputt macht, denn nicht nur Sehnen und Bänder gehen da kaputt und Knochen, sondern ihr könnt auch Blutgefäße damit wirklich beschädigen. Wir erzählen euch nachher mal, wie viel Blut man da auch bei so einer Fraktur verlieren kann. Da gibt es nämlich gerade nach Lehrbuch gewisse Meinung, wie viel Milliliter Blut an welcher Körperstelle da verloren gehen.
Und bei der Ruhestellung auch relativ einfach, der Patient sagt euch, was gut für ihn ist. Bei diesen Standardfrakturen, Unterarm oder eben auch Bein, Fuß, sagt euch der Patient das schon, was er gerade angenehm findet. Und dann lasst es auch einfach so. Das ist total okay.
Ich habe schon viele Kollegen erlebt, die versuchen, den Patienten irgendwie aufzuzwingen. Ja, jetzt machen wir hier noch ein Dreiecktuch rum und hier und so weiter. Dabei hat es vollkommen ausgereicht, wenn der Patient zum Beispiel sich einfach den Unterarm beim Unterarmfraktur oder Schulterfraktur, Oberarmfraktur, den Arm selbst in die Hand nimmt und in eine Position bringt, die für ihn angenehm ist. Das reicht vollkommen aus. Ihr müsst dann nicht großartig kompliziert denken und anfangen, die große Medizin vor Ort zu machen. Das gilt übrigens für Ersthelfende sowie für Rettungsdienstpersonal.
Absolut korrekt. Ja. So, das nächste, was man auch wirklich in der Laien-Ersthilfe machen kann, ist bei nicht offenen Frakturen kühlen. Kühlen ist immer super, vor allem wenn man einfach gar nicht weiß, ob es gerade eine Fraktur ist, sondern auch einfach eben eine Prellung, Zerrung, was auch immer, ist Kühlen eine tolle Sache. Jetzt, da ich ja Schiedsrichter bin, erlebe ich einiges auf den Fußballplätzen und bei irgendwelchen, sagen wir mal, Verletzungen, wo auch ein Betreuer dann ausfällt, kommt er immer mit seinem entweder Zauberspray oder Zauberwasser an.
Zauberspray finde ich auch immer toll.
Zauberspray finde ich Weltklasse. Vor allem, es gibt gefühlt Vereine, die verbrauchen pro Spiel 2 Flaschen Eisspray. Ja. Und Eisspray ist eine Sache, die hasse ich. Die hasse ich massiv, weil, na klar, die nimmt irgendwie die Schmerzen weg. Das hilft alles so ein bisschen, aber hat zwei ganz entscheidende Nachteile. Und der erste Nachteil ist, das Ding kann wirklich die Haut, und jetzt genau zuhören, verbrennen. Mhm. Weil eine Verbrennung kann auch durch den thermischen Einfluss einer viel zu niedrigen Temperatur entstehen. Und zum anderen macht es zwar die Schmerzen weg, aber macht auch taub. Das heißt, wenn da wirklich eine Verletzung ist, kriegt der Spieler, die Spielerin das gar nicht großartig mit und kann diese Verletzung gegebenenfalls auch vergrößern oder verschlimmern. Deswegen bin ich ein absoluter Neinsager zu diesem Produkt.
Absolut. Wo ich Eisspray schon mal in richtige Aktionen erlebt habe, war, man hat sich auf ein Tuch gesprüht und damit versucht zu kühlen. Das kann man durchaus machen.
Das ist für okay.
Aber dieser direkte Kontakt auf eine Stelle, ihr selbst als Sprühende könnt nicht einschätzen, wie viel und wie kalt das Ganze ist. Derjenige, der vielleicht sogar eine sensorische Störung hat, also irgendwas nicht mehr spürt, kann eventuell auch nicht mehr sagen, ob das Ganze jetzt zu kalt ist oder nicht. Deswegen passt da wirklich auf. Wir sagen auch immer, kühlen mit möglichst so handwarmen Sachen, okay, man kann auch nochmal, also alles über 0 Grad ist in Ordnung, aber bitte auch immer mit irgendwas dazwischen legen, nicht direkt auf die Haut.
Ja, ja, genau.
Und möglichst auch nicht auf dem Bruch, sondern immer daneben. Ja. Ja. Schmerzen sind keine Krankheit, Schmerzen sind ein Symptom. Und wenn man dieses Symptom ausschaltet, dann habt ihr ein Warnsignal ausgeschaltet, aber noch nicht die Verletzung oder die Ursache bekämpft. Deswegen, und wie viele Karrieren im Fußball sind schon kaputt gegangen, weil man da das Eispray draufgehauen hat und die dann wieder aufs Feld gelaufen sind und sich dann ja irgendwann das Ding voll zerfetzt haben, wie zum Beispiel auch Bänderrisse und ne, Kreuzbandriss ist ja auch quasi immer der Tod für jeden Fußballspieler ja. nachher in der Karriere.
Ja? Das hast du schön gesagt.
Oh yeah.
Ja.
Ja, was immer schön ist auch, das ist jetzt schon ein bisschen erweiterte Erste Hilfe, das bringt man im Erste-Hilfe-Kurs gar nicht mehr so bei, aber guck doch einfach mal, ob die Durchblutung, ja, die nach dem Bruch kommt an der Hand oder am Fuß, einfach noch da ist. Wie mache ich das? Drückt einfach mal aufs Nagelbett, also auf den Fingernagel oder Zehennagel, der wird dann ja immer so weiß, könnt ihr jetzt gerne auch mal nachmachen und sobald ihr loslasst, sollte innerhalb von 2 Sekunden, ja, die Durchblutung, also das Ganze wieder rosa werden, die Durchblutung ist dann, wir nennen das Rekap-Zeit oder ja. Rekapilisationszeit, ja, das heißt, da ist eine Durchblutung vorhanden. Wenn dem nicht so ist, kann es sein, dass vielleicht sogar ein Blutgefäß zerstört ist. Das hat für euch in der Ersten Hilfe erstmal keine Relevanz in dem, was ihr dann mit demjenigen macht. Wichtig ist nur, das möglichst den Rettungsdienst zu sagen. Die machen das dann auch nochmal. Ja. Ja, aber das ist immer so wichtig. Oder eben auch diesen Sensoriktest. Ihr könnt mal so drüber streichen. Spürt der nach dem Bruch noch irgendwelche Berührungen? Aber alles bitte in dem Rahmen, dass ihr nicht noch mehr Schmerzen hinzufügt.
Genau. Was für eine Relevanz das nachher für den Rettungsdienst hat, das erzählen wir euch definitiv noch. Was man auch machen kann, ist dem Patienten, wenn er sich mobilisieren möchte, dabei zu unterstützen. Das ist so, man kennt das wirklich, ich bin wieder beim Fußball oder auch beim Handball oder generell bei Sportarten, dass denn die betroffene Seite eben durch Unterstellen, Unterhaken, wie auch immer, unterstützt wird, dass man eben auf einem Bein hüpfend das Feld verlässt und so weiter. Ja. Das kann man alles gerne tun, ne? Aber wirklich im Sinne des Patienten. Und der, wie gesagt, was vorhin ja schon bei der Ruhestellung war, der sagt euch, was schmerzarm ist und was schmerzvoll ist. Und da auch wirklich schauen, dass ihr ihm eben keine Schmerzen zufügt und dem Patienten nicht auffordern, was zu machen, sondern mit dem Patienten mitgehen.
Ja, das finde ich immer gut. Also da auch möglichst immer das Gesunde, die gesunde Extremität benutzen. Beim Laufen zum Beispiel sage ich immer, bitte nur auf dem gesunden Bein aufstehen. Das andere lassen Sie mal schön, ne, gestreckt. Genau, jetzt gibt es ja die sogenannte Pechregel. Das ist ja immer, wir haben ja Eselsbrücken ohne Ende in der Ersten Hilfe, sowie im Rettungsdienst. Und diese Pechregel, die hat das Ganze nochmal umrissen, was wir so teilweise schon gesagt haben. Ne? Das Erste ist, steht immer für Pause, also ruhig stellen, nicht mehr weitermachen mit der Aktivität. Das Zweite ist Eis, soll natürlich nicht heißen mit Eis, aber mit einer Kühlung. Ja, dafür sorgen, dass Schmerzen weggehen, dass eventuelle Blutungen im Gelenk unterbunden sind. Dann steht hier Kompression. Finde ich immer ein bisschen spannend, ne?
Ja.
Diese Kompression, weil es wird in der Ersten Hilfe erzählt, soll aber eigentlich nur heißen, sollte es wirklich eine Blutung geben, ja, dann bitte dort mit einem Verband, möglichst kein Druckverband, außer es blutet wirklich abnorm doll, ja. Da machen und das möglichst dann auch nicht auf dem Knochen, sondern versuchen, das Ganze möglichst leicht drüber zu legen. Aber bitte fangt nicht an mit irgendwelchen Kompressionsverbänden oder ähnliches, ja, das sollte man schon den Profis machen lassen. Und auch im Rettungsdienst gibt es nicht viele, die einen richtigen ja, Gelenkverband anlegen können. Also bitte auch da, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ihr sowas mal gelernt habt, gerne, super, macht da was ran. Aber ansonsten einfach nur, und da kommen wir zu dem vierten Punkt, das H für Hochlagern. Ja, dass man versucht, auch im RTW oder jetzt auch schon vor Ort möglichst das Gelenk, was hier ja innen drinne blutet, ein wenig hochzulagern, um hier auch eine Blutung im Inneren zu stillen beispielsweise. Und die Schwellung würde das Ganze auch reduzieren.
Also zu Kompression habe ich mal ganz, ganz spannendes Erlebnis gehabt. Und zwar war das im Skilager. Und ich war ja Schulsanitäter, es war zu meiner Schulzeit. Und ich war Anfänger, aber konnte das irgendwie ganz gut. Darum geht es auch gar nicht. Und zwar ging es darum, dass vor mir wirklich eine junge Frau komplett abgesegelt ist. Und sie ganz dolle Schmerzen hatte. So ja. Im Unterschenkel Richtung Fuß hinziehend. Und ich als komplett motivierter Schulsanitäter.
Hat sofort den Larynxtubus rausgeholt und ihr erstmal Intubation beigebracht.
Das nicht ganz, aber wollte, so wie ich es auch zu Hause gemacht hätte, gerne den Schuh ausziehen, um zu schauen, was los ist. Damit habe ich ihr natürlich sehr doll wehgetan, habe aber immer gesagt, ey, das muss jetzt sein und wir müssen da irgendwie. Und dann kam irgendwann die Bergwacht da an, total beeindruckend, mit wie dem das von Karacho, die da runtergefegt kommt.
Ja.
Oder eben der andere mit seinem Jetski, wollte ich gerade sagen, der mit seinem Snowmobil da hochgefahren ist. Also das war. Und ich habe erstmal einen Anranzer gekriegt.
Yeah.
Warum ich denn diesen Schuh ausziehe? Das ist doch die beste Schienung schlechthin. Na, ja, der hat recht. Ja. Und vor allem übt das Ding auch schön Druck aus und vor allem einen gleichmäßigen Druck, keinen punktuellen, sodass man eben auch eine potenzielle Einblutung ein bisschen eindämmen kann. Und da dachte ich, krass, das war verdammt falsch von dir, Mike. Du hast was gelernt. Also an dieser Stelle, wenn uns Bergwachtleute hören, ladet uns bitte mal ein. Skifahren kann ich.
Ich auch.
Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir da auf. Ich will das unbedingt mal machen. Ich will mal gerne erste Hilfe auf der Piste machen.
Schreibt uns mal in die Kommentare, seid ihr Team Skifahren oder Team Snowboard?
Ich bin Skifahrer durch
und
durch.
Ich auch.
Also was heißt durch und durch? Ich habe es lange nicht gemacht.
Ja.
Aber wenn denn immer Skifahren?
Alpinski und so. Mega cool. Ja, genau. Ich hatte auch so ein Erlebnis, nur ganz kurz umrissen. Da war auch, da habe ich einen Stiefel angelassen, weil ich auch dachte, ach, gute Kompression und gute Stütze, gute Schienung. Habe aber gleich Ärger bekommen in der Notaufnahme, warum ich nicht gerade im Rettungsdienst den Stiefel abgemacht habe, um PDMS, also ne, ob die Durchblutung noch da ist. Das kann ich ja nur mit Nagelbettprobe machen. Ja, hat sie recht, aber ich habe ihr das erklärt und sie sagte, okay, ja gut, und wir können es ja hier auch machen und ihr habt sie ja schnell eingeladen und hergebracht. Aber auch da muss man immer wieder schauen.
Das ist eine Abwägungssache.
Ist eine Abwägungssache. Ja. Und man hat die Pechregel übrigens mittlerweile erweitert. In vielen Krankenkassenbeiträgen und so weiter, sieht man nach dem Pech noch ein A. Könntest du dir vorstellen, was das bedeuten könnte?
Irgendwie bin ich gerade bei Amputationen, aber nein.
Um Gottes Willen.
Ehrlich, ich stehe gerade auf dem Schlauch.
Den Arzt aufsuchen.
Ah.
Ja, wie viele behandeln, das geht nach Hause und das war's und dann wundern sie sich, dass nach 3 Wochen das Ding immer noch nicht geheilt ist. Ja, und was ich schön finde, ist, dass da nicht die Pech-R-Regel draus geworden ist, Rettungsdienst rufen, sondern den Arzt aufsuchen. Man lässt hier also offen, wie man den Arzt aufsucht. Und da kommen wir doch mal zu der Eingangsfrage, wann sollte ich denn bei einem Bruch den Rettungsdienst rufen?
Ja.
Oh, da kommen bestimmt viele Meinungen jetzt zusammen und ich bin gespannt, ob ihr unsere Meinung mögt.
Also, schlussendlich sind es wirklich bei absolut sicheren Frakturzeichen, die auch mit offener Fraktur einhergehen, mit stärksten Schmerzen einhergehen, bitte ruft uns an. Das ist alles total gut, dafür sind wir da.
Also starker Schmerz.
Genau.
Ja.
Die wir definitiv beseitigen wollen, auch wirklich, wenn es um einen ruhigen Transport geht, also dass wir das ordentlich immobilisieren müssen, gerade eben im Bereich der Beine, Becken, wie auch immer, ohne Frage ruft uns an. Wenn die Patientin Kreislaufprobleme aufgrund Schmerzen und sonst was dergleichen bekommt, ruft uns gerne an. Und es müssen ja nicht immer Arm- oder Beinfraktur sein. Man kann sich ja auch mal zum Beispiel Rippen brechen. Dort einhergehend kann man auch in Richtung Luftnot oder Atemprobleme, ruft uns gerne an. Jetzt kommen wir mal zu den Dingen, zu denen wir immer gerufen werden, wo ich mir wirklich ehrlicherweise denke, das ist okay, dass man überfordert ist mit der Situation und jetzt wirklich die 112 wählt. Aber das hätte man auch wirklich selber hingekriegt mit Gefahren werden. Ja. Arzt aufsuchen, vor allem einen niedergelassenen Chirurgen, den es ja mittlerweile in jeder Stadt eigentlich gibt. Oder gegebenenfalls auch in die Notaufnahme, wenn es wegen einer Röntgenkontrolle ist. Und das sind, und das passiert mir immer wieder, und ich muss jetzt mal dieses Gate aufmachen, Fußballer.
Es gibt keinen Sport, glaube ich, in dem so viel Rettungsdienst gerufen wird wie im Fußball. Andere Sportarten, die sind da meistens schon dann unterwegs und setzen sich ins Auto und dann wird da gleich... Spiel einfach weiter, sollte man auch nicht fördern, aber liebe Fußballerinnen und Fußballer, also Theatralik ist auf jeden Fall euch angeboren. Oh, ihr werdet mich so hassen, glaube ich. Ich darf nicht mehr zu Hansa.
Und ich kann es aus der Quelle berichten. Der Gegner bekommt irgendwie nicht jetzt zwingend eine härtere Bestrafung, nur weil ihr lauter schreit. So. Ist das mal geklärt hier.
Und dann kommen die Zuschauer, aber guck mal, der schreit doch so, warum macht der Schiedsrichter nur eine gelbe Karte? Das geht doch gar nicht.
Ja. Hab das wirklich schon ab und zu erlebt, dass die geschrien haben und sofort der Nächste das Handy rausgeholt hat. Mach mal ganz sachte, lass doch erstmal ganz kurz gucken, was los ist.
Ja.
Ich halte mich sonst wirklich immer raus als Schiedsrichter, aber ich denke, jetzt wird hier gerade maßlos übertrieben oder umgekehrt auch untertrieben. Man sollte wirklich mal helfen, dann mische ich mich vielleicht doch mal ein.
Also gerade bei den Profifußballern dann in der oberen Liga, da hast du ja meistens dann auch schon Mannschaftsarzt mit dabei und Physiotherapeuten und was nicht alles, in den unteren natürlich nicht so unbedingt. Aber ich erlebe das auch zu Hause immer, Finger gebrochen oder auch mal der kleine Unterarm gebrochen, noch beim Kind und sowas. Und das Kind schreit oft gar nicht mehr. Das hat auch vielleicht diese Grünholzfraktur, die nicht unbedingt immer wehtun muss.
Ne? Doch, meine tat weh damals.
Ja, das glaube ich, meine auch. Aber auch nur ganz kurz. Und dann sitzt es da und die Eltern haben dann zwei Autos vor der Tür stehen und denkst so, ja, warum seid ihr nicht schon losgefahren? Habt ihr erstmal so 10, 20 Minuten auf dem Rettungswagen gewartet und hättet schon längst in der Klinik sein können. Schade.
Genau. Ne? Und gerade bei Kindern einfach. Ne? Die Kinder, die sowieso gestresst sind, wenn da auf einmal bunte Leute kommen,
ist so.
Die finden ein Auto von außen total spannend. Mhm. Die finden auch ein Auto, so ein Blaulichtauto, auch von innen total spannend, wenn sie nicht Patient sind.
So,
ja. Und auf einmal fessel ich die da auf die Trage. Sehen Mutti und Vati nicht, weil die entweder hinter der Trage sitzen oder irgendwann später erst neben der Trage. Man hat nur Stress.
Ja.
Ich will jetzt keinen dazu animieren, auf Teufel komm raus, selber in die Klinik zu fahren. Das muss man auch mal klarstellen. Aber es gibt einfach so Dinge, wirklich bei Kindern, Jugendlichen, aber auch, wenn man eben die Leute hat, die einen fahren könnten, bei solchen Geschichten macht es einfach.
Also, wie gesagt, müsst ihr alles immer selbst entscheiden. Ja, wenn der Rettungsdienst kommt, dann fahren wir euch auch gern, aber es ist nicht dafür da, um euch einfach nur zu fahren. Es geht immer auch um Lebensgefahr. Um mal kurz noch dieses Wort zu erklären und dann in Lebensgefahr reinzugehen. Grünholzfraktur ist ja eigentlich eine Fraktur, die immer nur bei Kindern auftritt. Und wir beide haben schon eine Grünholzfraktur gehabt, haben wir schon mal vorher geklärt. Ja. Bei mir war es am linken Unterarm auf jeden Fall.
Bei mir
am
rechten.
Toben mit Papa damals.
Beim Fußball.
Ja, genau. Ich weiß übrigens nichts mehr davon. Also die Ärzte wollten mir ein Schmerzmittel geben. Ich bin aber eingeschlafen, weil es abends war. Danach hatte ich einen schönen Gips dran. Und Grünholzfraktur ist einfach geschuldet, dass bei Kindern und Jugendlichen die Knochen noch etwas biegsamer sind, weil die sind noch nicht voll mineralisiert, das sind also noch nicht so starr wie beim Erwachsenen und da kommt es dann meistens eben so zu Subfrakturen, die man dann eben bei Grünholz eben oder bei Knochen eben so hat. Die Knochenhaut bleibt quasi noch intakt, alles außenrum und innen drin die Knochenstruktur, die bricht an oder bricht eben komplett zusammen. Ist meistens auch an der Wachstumsfuge dann gerne mal mitzusehen und das ist, bezeichnet man dann eben als Grünholzfraktur.
Also waren die schönsten zwei Wochen meines Lebens in der Schule, weil es war mein rechter Arm, der wurde eingegipst und ich bin halt Rechtshänder und konnte nicht mitschreiben.
Ja, schade. Ne?
Da gab es noch, kennst du das noch, das Blaupapier?
Ja. Oh Gott, ja.
Das musste denn immer mein Banknachbar nutzen.
Genau, das ist so ein Papier, das schreibt, also das liegt hier unter dem Blatt Papier, dann schreibt ihr da drauf und es druckt dann auf ein anderes Blatt Papier drunter durch. Kennt alle.
Heute abfotografiert. Sagen, genau, kopiert, abfotografiert, irgendwie so. Damals war das mit Blaupapier. Das
oder airdroppen. Ja,
genau.
Schickt dir das mal rüber über WhatsApp.
Ja. Ja, also das so war damals noch anders.
Ist so.
Ich komme mir gerade sehr alt vor.
Euch auch. Dankeschön dafür. Aber wann besteht denn Lebensgefahr bei einem Knochen, wo so eine mögliche Lebensgefahr? Knochen, wenn die brechen, können sie ja auch große Gefäße verletzen. Und wer im Sanitätsdienst schon mal das Thema Knochenbruch behört, der muss diese Zahlen schon können, auswendig. Ne? Man sagt ja immer, glaube ich, am Unterarm sollen, da können da so bis zu 400 Milliliter Blut verloren gehen, am Oberarm 800 Milliliter, am Oberschenkel 2000 Milliliter, am Unterschenkel 1000 Milliliter, übrigens pro und Oberschenkel und Unterschenkel.
Ja.
Ne? Und im Beckenbereich, da liegt ja die Aorta, da können das bis zu 5000 Milliliter sein.
Jetzt mal ganz kurz den Sprung, wie viel Liter oder wie viel Milliliter Blut hat der Mensch? Ja, das sind halt so irgendwie 5 bis 6 und das wird dann kritisch.
Beim Becken auf jeden Fall.
Ja, aber auch nur bei Oberschenkel, weil so 2 Liter Blutverlust machen schon was her.
Absolut.
Und das merken für Leute, die vielleicht schon mal bei der Blutspende waren, da gehen 300 bis 500 Milliliter raus und selbst da machen einige die Biege danach. Ja.
Ist so.
Und deswegen, das darf man nicht unterschätzen. Man darf sich das jetzt auch nicht so vorstellen, das Blut sprinkelt da irgendwo raus.
Nee.
Nein, das geht alles ins Gewebe. Problem daran, es ist nicht mehr im Gefäßsystem.
Richtig.
Und das macht es eben problematisch.
Ja, deswegen da immer aufpassen, gerade auch bei Patienten. Und eine hatte uns ja geschrieben, die hat kein Schmerzempfinden.
Ja, fand ich spannend. Gibt es auch eine Dr. House-Folge an dir. Ja, ich wusste auch nicht ganz so genau, wie ich darauf jetzt reagieren antworten sollte. Ich verstehe aber den Punkt, da wurde auch noch geschrieben, dass bei Einsätzen mit Rettungsdienst, weil mutmaßlich was gebrochen war, trotzdem eben der Notarzt auf einer Analgesie bestanden hat, dass der oder diejenige, weiß ich gerade nicht mehr, wirklich jetzt in dem Sinne Angst vor uns hat, wenn wir da kommen und irgendwas machen wollen, obwohl gar keine Schmerzen. Verstehe ich sogar. Würde aber eventuell, wenn das wirklich so sein sollte, dieses nicht vorhandene Schmerzempfinden mal untersuchen lassen.
Ja, auf jeden Fall, weil das ist ja gefährlich. Du spürst ja wirklich gar nichts und gerade die Schmerzen da, die sollen ja auch verhindern, dass du vielleicht ein Gelenk nicht zu doll bewegst. Wer schon mal eingeschlafene Füße oder Beine hatte, der weiß ganz genau, wenn man da aufsteht, dann muss man das wirklich sehr vorsichtig machen, weil du überhaupt kein Gefühl mehr dafür hast, wie sehr du dein Gelenk noch belastest. Das kann sehr schnell mal auch zu Luxationen, Zerrungen und ähnliches führen.
Ist so, absolut. Und ich fand den Beitrag total spannend. Weiß aber ehrlicherweise nicht so ganz genau, wie jetzt eine korrekte Reaktion wäre. Aber ich verstehe das total, wie gesagt.
Ja, es ist wie so eine Neuropathie. Das ist ja auch so, dass du dann immer mehr, weniger spürst an den beiden. Und hier nennt man das dann eben die hereditäre Sensibilitäts- oder autonome Neuropathie. Ne? Ja. Oder nur HSAN. Dann auch hier genannt. Also krass, dass es das so gibt. Und ich habe auch, ich glaube, die Folge gibt es auch bei Grey's Anatomy, wo so ein Mädchen immer sagt, boxen Sie mir den Bauch, ich spüre das nicht, ich bin Superman und so weiter. Stimmt. Ja, da war das, glaube ich, auch mit dabei. Ja. Ne? Und,
Mit O'Malley hat die in so ein Eiswasser reingefasst.
Ja, genau. Karev.
War das Karev?
Karev hat versucht, mit ihr diesen Eistest zu machen und er muss dann irgendwann rausziehen sie wollte es weiter drin lassen, weil sie es nicht gespürt hat. Ja. Also echt spannende Folge. Ich glaube, es ist auch so eine der ersten zwei Staffeln dann.
Ich habe die Frage ganz kurz aufgerufen, weil ich die wirklich gut fand. Und das war die Abschlussfrage hier, weil das wohl im Notfallpass auch drinne steht, das nicht vorhandene Schmerzempfinden. Wie würdet ihr bei solchen Patienten reagieren? Und was würdet ihr machen? Wie ich reagieren würde mit offenem Mund und aufgespreizten Augen, weil habe ich noch nie in meinem Leben gesehen.
Okay. Ja.
Würde trotzdem natürlich eine Untersuchung machen, ganz ohne Frage.
Absolut.
Würde aber für mein Empfinden logischerweise auf eine Analgesie verzichten. Mhm. Weil wenn du sie nicht spürst, also wenn du die Schmerzen nicht spürst, warum sollt ihr denn die Schmerzen nehmen, die du nicht hast?
Das wäre mal super spannend zu diskutieren. Gerne auch wieder Kommentare oder E-Mails mal an uns, auch vielleicht von unseren Unfallchirurginnen und Unfallchirurgen. Wir haben auf jeden Fall nochmal einen bei uns drin, der hat es ja schon zugesagt. Da können wir uns darüber nochmal unterhalten, ob der Körper, auch wenn wir es jetzt gerade nicht empfinden, trotzdem diesen Schmerz spürt und es traumatisch sein könnte, wenn wir da keine Analgesie machen. Aber ich hätte tatsächlich genauso gehandelt. Patient hat keine Schmerzen, ja, warum sollte ich sie ihm nehmen? Ja,
aber also viel wichtiger, ich würde wahrscheinlich übervorsichtiger sein und wirklich immer, wenn was passiert ist, bitte einsteigen. Wir müssen mal gucken, ob eventuell was kaputt ist, weil woher soll ich es wissen, wenn ich da nicht eine absolut adäquate Untersuchung machen kann?
Also, ja. Was macht der Rettungsdienst jetzt? Wir fangen natürlich an, auch ruhig zu stellen, aber wir schienen das Ganze dann, weil wir es gelernt haben. Wir haben auch verschiedenes Schienenmaterial vor Ort. Wir haben sowohl den Sam-Splint vor Ort. Ja.
Der Sam.
Das kann ich nicht mehr hören, ganz ehrlich. Jedes Mal, wenn wir Sam-Splint rausholen, sagt mir der Kollege, dass ich Sammy heiße. Danke. Ja. Ist eine schöne, flexible Schiene, die auch mittlerweile mit in den Röntgen kann man gut anpassen, anformen und reicht so für kleine Gelenkverletzungen wie Fußgelenkverletzungen, Handgelenkverletzungen, möglicherweise auch Unterarmverletzungen vollkommen aus. Dann gab es, ich hoffe, es gibt es nicht mehr bei euch im Rettungsdienst, aber wir haben früher viel damit gearbeitet, die Kramaschine. Das ist quasi wie so ein Metallgerippe, umhüllt mit Stoff und Polstermaterial. Ja. Hat man früher auch mal noch im Erste-Hilfe-Kasten gehabt. Gab es wirklich früher. Ja. Und hat man dann eben da auch sehr stark angeformt. Ist eine sehr starre Schiene, die auch dazu führen kann, dass man eventuell einen Knochen weiterbricht, gerade wenn man da irgendwo gegenkommt. Die hat man größtenteils im Rettungsdienst schon entfernt.
Wir haben sie auch nicht mehr.
Nee, wir auch nicht.
Was wir haben definitiv ist die Vakuumschiene.
Ja.
Finde ich ein tolles Instrument.
Liebe es.
Vakuumschiene, Vakuummatratze haben ja im Endeffekt das gleiche Prinzip. Da kann man bei der Schiene die Gliedmaße komplett einpacken, das Ganze anmodellieren und dann die Luft rauslassen. Und durch dieses Luft rauslassen wird diese Schiene richtig starr, aber hat halt alle Gelenke, die Extremität eingeschlossen, ist total einfach Hand zu haben und nimmt es auch durch diese Ruhigstellung eben auch ab und zu mal die Schmerzen des Patienten.
Ganz einfaches Prinzip, da sind Styroporkügelchen drin in dieser Matte. Ja, da saugt man die Luft ab und dann wird Styropor eben dann komprimiert und fest. Genau. Ja, und es passt sich einfach an, wie als wenn ihr irgendwie in so eine Gipsmasse eintaucht, dann wieder eure Hand rauszieht oder Wachs zum Beispiel und dann habt ihr quasi einen kompletten Abdruck. Ja, Sanitätsdienstler kennen das schon, den Test mit der Vakuummatratze. Ne? Versucht mal aus der Vakuummatratze aufzustehen, wenn die schön anmodelliert wurde. Das funktioniert einfach nicht. Aber auf jeden Fall ein richtig gutes Instrument und ich finde, es ist auch super schnell anzuwenden. Ein wenig aufwendiger, weil man hier jetzt eine Absaugpumpe mit dazu nehmen muss. Ja. Aber dafür finde ich umso angenehmer, weil man wirklich, keiner muss mehr das Gelenk hochhalten, noch eine Binde drumherum machen, sondern man haut dieses Ding einfach nur um das Gelenk rum, saugt es ab und hat eine schöne Schienung mit dabei.
Ne? Genau. Und was bei uns dann so der nächste Schritt ist, ist natürlich nach einer Analgesie und wenn wir feststellen, wir müssen reponieren. Wie stellen wir das eigentlich fest?
Also gerade ziehen oder wieder in die richtige Dings ziehen, Reponierung.
Richtig, ja. Danke dafür. Ja. Vergesst das manchmal. Christian hat das schon mal so ein bisschen angeteasert, die DMS-Kontrolle. Und sollte die einfach fehlgeschlagen sein oder sollte das nicht hinhauen, dass eben die Durchblutung einfach gestört ist, muss man drüber nachdenken, eine Fraktur zu reponieren oder zumindest gerade zu ziehen, dass wir dafür sorgen können, dass die Durchblutung unterhalb der Fraktur wieder stattfinden kann.
Ja.
Und das kann man machen, das sollten geübte Leute dann auch durchführen. Und es gibt dafür sogar eine eigene BPR.
Auf jeden Fall.
Mit gegenseitigen Bewegungsablauf, also entgegen des Unfallmechanismus. Deswegen, was ich vorhin sagte, ist es auch immer wichtig, wie genau das passiert. Und dann auch unter ständiger Kontrolle der DMS, ist ein super wichtiges Instrument in der Diagnostik und weiteren Überwachung, das dann so machen. Und dann auch eben mit einer Vakuumschiene und so weiter kann man das dann auch relativ gut fixieren und starr halten.
Genau, richtig. Wie gesagt, wenn ihr euch das zutraut und das auch geübt habt und gelernt habt, macht das bitte, sonst holt euch einen ärztlichen Kollegen dazu. Aber auch da ist nicht immer gesagt, dass die reponieren können. Gerade Schultergelenke, ja, hochkomplizierte Gelenke, trauen sich auch nicht alle. Erstens, das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ne? Also es sind halt auch keine Alleskörner. Aber so ein Unfallchirurg, wenn man den mal gerade als Notarzt hat, hat man das schon gut gewonnen, weil der sollte das auf jeden Fall schon mal beherrschen können im Rahmen der Möglichkeiten, die eben vor Ort sind. Ja. Und ich habe auch schon die ein oder andere Schulter mit einkugeln dürfen und wie gesagt Patella und auch andere Gelenke. Das ist schon spaßig. Aber wenn ihr das nicht drauf habt, dann holt euch bitte einen Studierten mit hin dazu.
Ja.
Denn jede Minute, in der sowas nicht durchblutet wird, in der eventuell auch nichts gespürt wird, kann Gewebe absterben, Nervengewebe sowie anderes Gewebe. Und ihr kennt das gerade in der Landrettung, lange Wege. Ja. Mhm. Aber auch in der Stadtrettung kann das schon ausreichen. Ihr wisst ja nicht, wie lange die damit teilweise schon rumliegen und wie viel Gewebe abgestorben ist. Und sie spüren es ja auch nicht.
Genau. Ja. Ich habe auch einige Schulterreponierungen mit anschauen dürfen. Das ist ja wirklich von ganz gefühlvoll bis, reißt er dem gerade den Arm ab, ist da irgendwie alles dabei.
Aber keine Sorge, es ist alles immer analgesiert, ja, also immer schmerztherapiert. Oft spürt ihr das gar nicht mehr oder seid sogar komplett weggetreten.
Ja.
Und je nachdem, welche Analgesierung man nimmt, da können wir auch noch mal ganz kurz drüber schwatschen, können die Patienten das auch gerne mal vergessen. Ne, gerade bei der Gabe von Ketamin und Dormicum.
Also die Analgesierung.
Wieder zu lahm. Die Analgesierung schlechthin im Rettungsdienst, gerade auf dem RTW.
Da geht's ums Wort.
Mike, was ist heute mit dir los? Ja, wir wollen hier seriösen Podcast machen.
Die Analgesie.
Ja, weil ich nur gewählt habe, weil das Wort Anal drin vorkommt. Genau. Schön. Genau. Ansonsten wow, hat man noch in der Vorstufe Paracetamol als Tropf. Übrigens bei uns in Rostock mittlerweile angekommen auf dem RTW. Ich freue mich. Haben wir mit dabei.
Was? Alles gut. Analgesierung, super. Gibt es überhaupt das Wort?
Analgesierung?
Die Analgesierung, gibt es dieses Wort?
Analgesie, ne?
Ja, deswegen musste ich über Analgesierung lachen die ganze Zeit.
Gut, ja, okay, gut, das ist, ja.
Gut. Das war eigentlich mein Einstieg, Entschuldigung.
Ansonsten stehen dem gegenüber und auch mittlerweile vielleicht auf den einen oder anderen RTW zu finden, die Opioide, die dann mit ja, dazukommen, wie Morphin, Fentanyl, Dipidolor oder Peritramid mit dabei. Und Nalbuphin ist, glaube ich, kein Opioid. Ne?
Kein Opioid, nee, aber Opioid wirksam.
Genau,
das richtig. Das zählt irgendwie nicht in die BTM-Klasse rein, wirkt aber an diesen Rezeptoren. Haben auch einige Rettungsdienstbereiche, weil dadurch konnte man sehr, sehr schnell den BTM-Zweig umgehen.
Richtig, und ich möchte nochmal daran erinnern, es gab eine Veränderung des BTM-Gesetzes und des BTM-VV. Es ist also möglich, auch als Notfallsanitäter, wenn man das beherrscht und sich sicher ist, sowas auch zu geben. Ja, und ich erlebe es immer mal wieder, dass Kollegen das vorher nicht geben. Man kommt mit dem NRF an, warum habt ihr nicht schon angefangen? Ja, wir wissen ja nicht, was der Arzt möchte. Ey, ja, ihr therapiert erstmal oder fangt an zu therapieren und der Arzt kann dann mit einsteigen, mit auch was auch immer er dazu noch machen möchte. Aber ihr könnt
könnt da ruhig schon anfangen, denn Schmerzen sind nicht schön. Das kennt ihr doch alle schon. Ne? Also Zahnschmerzen finde ich immer die schlimmsten Schmerzen übrigens. Ist so. Ja, aber gut, ich hatte jetzt auch keine großartigen Knochenbrüche mehr. Da könnt ihr wahrscheinlich mehr berichten, die vielleicht schon mal mehr gebrochen haben in einem erinnerungsfähigeren Alter, weil ich kann mich wirklich nur noch ganz vage an ganz kleine Sachen erinnern, an meine kleine Fraktur, die ich da im Arm hatte. Ja, und ja, in der Klinik, da müssten wir dann unsere Operateure fragen, aber da gibt es dann eben von Gips bis hin zu Nägel intern oder auch Fixateure extern, alles. Ne?
Ja.
Je nachdem, wie kompliziert eben so ein Bruch ist. Ja, und da muss nicht immer operiert werden. Oft reicht ein Gips auch gerade bei Grünholzfrakturen.
Ja, genau.
Versucht man das Ganze eigentlich zu richten und dann wächst der Knochen wieder zusammen. Wie lange dauert sowas?
Von bis, also wirklich von 2-4 Wochen bis hin zu Monaten.
Ja, 2-4 Wochen ist schon, also bei kleinen Gelenkfrakturen,
bei kleinen
Gelenkverletzungen, ja. Bei Frakturen weiß ich immer, sagt man immer so eine Regel, 6 Wochen auf jeden Fall. Ne?
Ich habe jetzt gerade mit einer Kollegin geschrieben, die hat sich das Kreuzband gerissen.
Ach ja, nicht schön.
Und genau, nicht schön, muss eventuell operiert werden. Und aber man muss sich auch dessen bewusst sein, im Rettungsdienst muss man fit sein.
Ja.
Und da muss man vor allem, weil man viel hebt und trägt und läuft, gerade im Kniebereich einfach fit sein, ne? Und die fällt jetzt, und die ist eh schon längere Zeit ausgefallen und fällt jetzt dadurch natürlich noch wesentlich länger aus. Und das macht natürlich auch was mit einem. Mhm. Ne? Gerade wenn man nicht arbeitsfähig ist, wenn man gewisse Dinge, die man sonst immer konnte, nicht machen kann, das ist fies.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Wenn ihr Orthesen oder ähnliches verschrieben bekommt, benutzt die bitte auch. Und ich kann immer jedem empfehlen, auch gewisse Gelenke, die im Sport belastet werden, zu schützen. Wenn ihr wirklich noch im Amateursport seid, wenn ihr immer nur mal gelegentlich Hallenfußball oder ähnliches spielt, dann bitte so Gelenke wie Knie und Fußgelenke, versucht die mit irgendwelchen Stützbandagen oder sowas einfach noch ein bisschen zu schonen, bevor ihr da in die Vollen geht. Ich auch beim Volleyball zum Beispiel, ja. Ne? Viele Sprünge und gerade für Gelenke, die das nicht so häufig machen, die nicht so trainiert sind, da sollte man wirklich, wirklich aufpassen.
Genau, und auch da zwei Dinge, die mir enorm wichtig sind, weil ich viel zu viele dieser Patienten schon in meinem Leben hatte. Das sind zum einen die Inline-Skater, wo man ganz oft die Aussage kommt, die Schoner, die stören nur oder viel schlimmer, die sehen schlimm aus. Mhm. Ja, aber gerade Handgelenkschoner, Knieschoner, Ellbogenschoner können euch echt vor Verletzungen schützen, vor schweren Verletzungen. Und jetzt die Kombination Inline-Skaten, Fahrradfahren, mein Gott, nehmt einen Helm.
Oh ja, bitte.
Was ist so schlimm daran? Also diese Aussagen, meine Frisur und bla und Keks, das ist alles, das macht keinen Spaß.
Und man muss wirklich sagen, selbst Louis mit seiner Fashion-Tolle, ne, ja. Der setzt sich einen Helm auf.
Ja.
Und zwar immer wieder. Also der macht's vor, Leute, ja. Das könnt ihr auch.
Genau, und so ein Helm kann A, Leben retten und B, eben schwere Verletzungen vorbeugen.
Richtig. Und ein kleiner Hinweis auch an unsere Kolleginnen und Kollegen im Rettungsdienst bezüglich einer Schenkelhalsfraktur, Oberschenkelhalsfraktur. Die Vakuummatratze darf und soll sehr gerne dabei benutzt werden. Ja, wie viele Schenkelhalsfrakturen sehe ich schon bei Kolleginnen und Kollegen, die einfach so auf die Trage gepackt wurden. Und ja, wir gucken mal, die Bewegungen im RTW können das Ganze verschlimmern. Ja.
Ich wollte gerade fragen, also du sprichst, glaube ich, gerade aus Erfahrung.
Ja, ja. Oft, ne, wenn du dann teilweise dann in die Notaufnahmen daneben stehst und siehst, sie hat eine Schenkelhalsfraktur und da hast du einfach nichts gemacht. Ne, nicht mal abgepolstert irgendwie oder sowas, sondern einfach draufgelegt und wir fahren los. Hey Leute, wir sind kein Taxifahrer, wir sind die Rettungsprofis, ja, auf die sich die Leute verlassen wollen und die dafür sorgen sollen, dass dann nicht noch mehr kaputt gehen kann. Ja, auch wenn es ein bisschen aufwendiger ist, eine Vakuummatratze zu benutzen, aber nutzt sie. Und wenn ihr irgendjemanden mit einer Vakuummatratze runtertransportieren müsst und das sollte sich nicht mehr bewegen, ist es auch empfohlen, vielleicht einen Schaufeltrager auch drunter zu packen, auch unter die Vakuummatratze.
Ja.
Ne? Super wichtig, weil auch eine Vakuummatratze, so fest sie wird, die ist flexibel, sorgt für Schmerzen, kann für weitere Verletzungen sorgen.
Ja, ich finde, das ist eine super Zusammenfassung des ganzen Themas.
Richtig.
Und für Laien ist das mal ein guter Input gewesen, auch eben für die Leute, die das beruflich machen oder die eben schon in der Ersten Hilfe integriert sind. Und ich würde sagen,
ja, wir haben es. Wir haben es, genau. Wenn ihr alles Weitere noch dazu lesen wollt, guckt auf unsere Webseite retterview.de, auf unsere Folgenseite. Da freuen wir uns auf jeden Fall immer drüber. Das dürft ihr auch gerne teilen. Und wir haben immer wieder Anfragen, ob ihr in euren Vorträgen Ausschnitte aus dem Podcast nutzen dürft oder Bilder zeigen dürft und sowas. Und ja, wir geben euch hiermit immer wieder die Erlaubnis. Na klar, weil teilt das Ganze. Es ist ja Wissen, was wir an euch alle vermitteln. Warum solltet ihr es nicht auch mal bei euch benutzen? Natürlich dürft ihr gerne erwähnen, dass es aus Retterview ist. ist. Also solltet ihr auf jeden Fall.
Ihr könnt auch super gerne mein Bild teilen, Zustand nach Dibidolor. Ja,
genau. Das ist kein Problem. Also wir freuen uns wirklich sehr, wenn wir immer Stories bekommen, wo das plötzlich in Vorträgen und Ähnliches auftaucht.
Ja, ich glaube, für die kommende Folge, ich versuche was ganz Tolles zu schaffen. Mhm. Was genau das wird, das werde ich so ein bisschen anteasern in den nächsten Tagen. Und freue mich, weil das Ganze ist jetzt medial gegangen, hat nur indirekt so ein bisschen was mit mir zu tun. Aber hoffe, dass ich diese Person ans Mikro kriege.
Ist so.
Und auch Christian war schon ganz begeistert, als ich das erzählt habe. Und dann seid gespannt. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne, eine emotionale Story.
Auch sehr medizinisch spannend, muss man definitiv ja auch dazu sagen. Weil genau. Ich glaube, aus dem, was ihr da berichten werdet, sowohl die Patientin als auch du, können wir alle mal gut draus lernen. Denn als du mir das erzählt hast, bin ich aus allen Wolken gefallen und dachte so, wow, dass du das so gehandelt hast und nachher die Kliniken auch untereinander. Mehr wollte ich gar nicht teasern.
Jetzt klingt das wieder so, als wenn wir nur Heldengeschichten
erzählen. Nee, aber das ist
das.
Aber
das war eine. Das muss ich ehrlich sagen, es war wirklich von jedem. Jeder hat dort mega gearbeitet.
Auf jeden Fall. Seid gespannt. Das wird dann die Folge wahrscheinlich 2.11. Wir schauen mal, ob das und wie
die
das
die wir jetzt gerade haben, die 2.11, die wir gerade jetzt aufnehmen.
Nochmal bitte, dann lassen wir darüber. Ja, mal schauen. Das wird dann wahrscheinlich die Folge 2.12 oder 13. Wir schauen mal, wie schnell wir das auf jeden Fall hinbekommen. Bleibt dran bei Retterview. Mike, es war wieder schön, dich wieder hier zu haben und dass wir hier zusammen ein bisschen Quatsch machen konnten, aber auch fachlich erzählen konnten. Und ja.
Jetzt gehen wir essen, würde ich sagen.
Ja, genau. Wir haben nämlich vorhin eigentlich schon in der Pause gegessen, laut unseren Erzählungen, aber egal.
Ja. Verdammt. Okay. Mike, war wieder schön,
dich. Nee, ihr wisst ja, wie das läuft bei Podcast. Wir sagen immer, wir gehen essen, aber eigentlich nehmen wir weiter auf. Ist doch kein Problem. Wir bleiben da authentisch.
Mike,
schneid das raus. Nein, das schneiden wir nicht raus.
Ja, wie immer. Bis ganz bald, ihr Lieben. Wir hören uns nächste Woche.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
Der macht mich fertig, der Mansen. Wahnsinn.
Das kann ich.
Ich weiß.
Ja.
Und das machst du gerne.
Oh, sehr gerne.
Ja.
Ich bringe viele zu Weißglut.
Und dieses nachdenken. Gesicht dazu. Und viel schlimmer, du weißt ja 90% der Fälle, dass du recht hast.
Tja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.